Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Warenausgang.com Podcast. Wir sind wieder da. Wir werden euch in Zukunft wieder regelmäßig mit Informationen, News, Analysen, manchmal vielleicht auch Spitzenthesen rund um die Welt des B2B, des Digital Commerce oder auch einfach von Geschäftsmodellen allgemein versorgen. Und für die Auftaktfolge haben wir uns einen spannenden Gast ausgesucht. Wir sind zu Gast bei der Firma Festool. Die Firma Festool hat in den vergangenen Wochen und Monaten für, man kann sagen, Furore gesorgt, weil sie einen D2C-Ansatz im Vertrieb nun mit hinzugenommen hat. Und unter dem Titel Alles D2C oder was, haben wir eine zweiteilige Folge mit René Krug, dem Geschäftsführer, und Michael Magnussen, dem Head of E-Commerce, aufgenommen. Und wir starten jetzt in die Folge 1. Viel Spaß! Ja, hallo. Ich bin Daniel und neben mir sitzt Phil und wir sind heute zu Gast bei der Firma Festool in Wendlingen. Uns gegenüber, oder vielmehr im Halbrund, sitzen René und Michael und zuallererst schön, dass wir hier sein dürfen. Herzlichen Dank.
Ja, danke, dass ihr zu uns gekommen seid und danke für euer Interesse an unserer Firma. Das ist uns wirklich eine Ehre.
Herzlich willkommen.
Ja, also mein Name ist René Krug, ich bin 58 Jahre, bin verheiratet, Vater von zwei erwachsenen Söhnen, bin hier im Hause Festool seit 11 Jahren verantwortlich für die Landesgesellschaften Deutschland, Österreich, Schweiz und Italien, leite parallel auch das internationale Key Account Management hier im Unternehmen, habe davor 10 Jahre lang italienische Waschmaschinen in Deutschland und in Österreich verkauft und war 7 Jahre in der Unternehmensgruppe Fischer, Fischer Dübel, 3 Jahre im Marketing im Schwarzwald und 4 Jahre in der Landesgesellschaft in Italien, die ich für die Fischer-Gruppe damals gegründet habe. Gebürtig komme ich aus Düsseldorf und meine Hobbys sind Zweitliga-Fußball.
Ja, Zweitliga-Fußball wäre schwierig.
Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich mache schon wieder meinen Frieden mit der neuen Saison. Meine Highlights sind immer noch aus den Jahren 1979 und 1980. Also ich bin auf jeden Fall leidensfähig an der Stelle. Jo, und ich freue mich, dass wir heute uns gemeinsam austauschen können. Danke.
Genau, ich bin Michael Magnussen. Ich bin 35 Jahre, inzwischen seit 5,5 Jahren bei Festool. Ich habe hier 4 Jahre in IT gearbeitet, habe dort die Bereiche Marketing, Sales, Service als IT-Projektleiter mitbegleitet. Das heißt, hatte sehr, sehr viele Schnittmengen mit den Kollegen aus dem Marketing, aus dem Sales, Softwareprodukte für die entwickelt, Softwareprodukte eingeführt. Genau, und habe dann vor 1,5 Jahren die Chance bekommen, auf Marketingseite zu wechseln, hier das Thema E-Commerce für Festool aufzubauen. Ich war davor in der Sportartikelbranche 4 Jahre lang, auch bei einem Hersteller, habe dort ebenfalls das Thema Digitalisierung, D2C-Vertrieb aufgebaut. Genau, und von daher ist es jetzt die Themen, die jetzt momentan auf dem Tisch sind, habe ich schon mal durchgespielt, andere Branche, aber genau, kennt es ganz gut. Ja.
Okay, herzlichen Dank. Bevor wir jetzt inhaltlich einsteigen in die Fragen, die wir mitgebracht haben, wäre natürlich mal nochmal ganz kurz Hintergrund zu Festool spannend. Wie hat sich die Firma entwickelt? Wir hatten im Vorgespräch, habt ihr auch eine ganz spannende Aufteilung dann entsprechend geschildert, weil für viele ist ja Festool und Festo, was ja hier benachbart auch ist, immer auch so ein bisschen Verwechslungsthema, vielleicht an der einen oder anderen Stelle. Damit können wir heute endgültig aufräumen, sage ich mal. Nein, Spaß beiseite. Aber vielleicht einfach ganz kurz, wie hat sich Festool entwickelt? Wo kommt ihr her? Was sind eure Ursprünge? Und vielleicht auch ein kurzer Ausblick, wo die Reise hin?
Ja, also wir sind als Festool Hersteller von Premium-Elektrowerkzeugen. Zielgruppe sind professionelle Anwendungen. Holz und Maler. Das ist die Welt, aus der wir kommen, in der wir zu Hause sind. Du hast es angesprochen, wir haben eine gemeinsame Vergangenheit mit der Unternehmensgruppe Festo, die basiert auf dem gemeinsamen Firmengründer. Das war im Jahr 1925. Damals hat die Unternehmung begonnen, eben mit handgeführten Werkzeugen. Daraus haben sich dann über die Jahre die beiden Unternehmen Festo und als Elektrowerkzeug Sparte dann als separates Unternehmen Festool vor rund 20 Jahren gebildet. Wir sind in der 3. Generation mittlerweile Inhaber Family-Owned Business, wie man Neudeutsch sagt, haben rund 3000 Mitarbeiter weltweit, sind in 40 Ländern aktiv mit rund 25 eigenen Gesellschaften. Produktion fast ausschließlich in Deutschland. Wir haben ein Werk in der Tschechischen Republik. Aber ansonsten ist das alles das, was wir bei Festool in den Markt bringen, kommt das eben aus deutscher Fertigung. Und wir sind hier am Standort in Wendlingen, wo wir eben unser internationales Headquarter haben und auch unser europäisches Zentrallager.
Ja, einen kurzen Abriss. Wir durften uns im Vorfeld ja auch schon ein Bild machen. Ihr habt uns einmal rumgeführt, was sehr spannende Einblicke mit sich gebracht hat, über die wir heute mit Sicherheit auch noch ein bisschen diskutieren wollen. Im Endeffekt, wir befinden uns ja gerade aktuell so in einer Post-Corona-Phase. Die Pandemie ist vorüber. Und viele, man hört so ein bisschen so ein Aufatmen auch an der einen oder anderen Stelle, dass so ein bisschen normales Tagesgeschäft an der Tagesordnung steht. Was, wenn man jetzt mal in eure Branche schaut, was natürlich für uns immer ganz spannend ist, was sind denn nach Corona aktuell die größten Herausforderungen, die ihr in eurer Branche seht und die ihr euch gegenübergestellt seht?
Darf ich vielleicht hier kurz einhaken und fragen, wie würdet ihr denn die Branche erstmal so klassifizieren und beschreiben? Ja? In welcher Branche befinden wir uns denn?
Das ist hervorragend. Danke für den Einwand.
Ja, also Elektrowerkzeuge sind eine sehr traditionelle Branche. Also ich habe es eingangs gesagt, ich habe in meinem Leben schon mal Elektrohaushaltsgeräte verkauft und habe da den direkten Vergleich. Wir sind im Guten wie im Bösen rund 10 Jahre hinter anderen konsumnahen Hardwarenbranchen hinterher. Das hat den Vorteil, wir müssen nicht jeden Tag alles neu erfinden, sondern wir können bei den sich abzeichnenden Trends sehr stark darauf gucken, was passiert, was ist bereits passiert in anderen Branchen. Hat auf der anderen Seite natürlich auch die Herausforderung, dass wir, und das beginnt bei uns im eigenen Unternehmen, auf eine nicht immer aktiv vorhandene Veränderungsbereitschaft treffen. Und das, da ist jetzt die Brücke zu deiner Frage, Daniel. Wo stehen wir eigentlich nach Corona? Wir haben alle gehofft, dass wir nach Corona wieder in eine Normalität zurückkehren werden. Und wir müssen feststellen, das ist überhaupt nicht passiert, sondern wir haben mit dem Angriffskrieg in der Ukraine direkt die nächste historische Herausforderung bekommen. Das heißt, wir haben in den letzten 3,5 Jahren tiefgreifendere Veränderungen in Mitteleuropa erlebt, wie in den 70 Jahren nicht zuvor. Und das führt dazu, dass wir durch den Krieg in der Ukraine mit den daraus resultierenden Problemen in den Lieferketten, mit den Preisanstiegen, die wir hatten, Inflation, jetzt in unserem Geschäft gerade beobachten, dass die Baukonjunktur deutlich zurückgeht. Also wenn man jetzt sich anguckt, die Zahlen der Neubaugenehmigungen gehen drastisch zurück. Das wird uns in diesem Jahr noch nicht treffen, wird aber sicherlich Auswirkungen haben für die Zukunft. Und das bedeutet, in dem Zusammenspiel, alle Preise gehen hoch, es wird weniger neu gebaut, Leute haben Angst um ihre Baufinanzierungen, dass wir weiterhin in einem Klima der Angst unterwegs sind, oder Unsicherheit, nennen wir es besser. Unsicherheit bedeutet, die tollen Jahre, die wir zwischen 2015 und 2020 hatten, wo alles nur nach oben ging und alles lief so weiter wie in den Vorjahren, das haben wir im Moment gerade nicht, ne? Sondern keiner weiß so richtig, was wird kommen. Das Einzige, was sicher ist, ist die Veränderung. In welcher Form die Veränderung kommt, können wir nicht abschätzen. Und in diesem Kontext ist das Arbeiten in einer sehr traditionsorientierten Branche natürlich deutlich schwieriger, weil der ein oder andere Gesprächspartner, und wie gesagt, das gilt, beginnt bei uns, bei Festool auch intern, muss man selbstkritisch sagen, der sagt dann, warum soll ich mich denn verändern? Na, wer weiß, was da kommt? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also, und das ist so die Ausgangslage, die wir im Moment gerade sehen.
Okay, herzlichen Dank dafür. Ich würde es gerne noch einmal an dich weitergeben, Michael, weil im Prinzip, du hast gesagt, online ist dein Bereich, E-Commerce, bist du mit dabei. Und jetzt haben wir allgemein die Herausforderung von der Branche. Und wenn man jetzt aus einer E-Commerce-Sicht drauf guckt, hast du da noch was, was man vielleicht ergänzen könnte?
Also ich glaube, ich kann auf jeden Fall das Thema von René bestätigen, dass wir mit der Branche sehr, sehr weit hinterher sind. Ich sehe es immer daran, dass ich 2014, wie gesagt, für meinen vorherigen Arbeitgeber in der Sportartikelbranche, auch Hersteller, das Thema D2C aufgebaut habe. Als ich dann zur Festival gekommen bin, war das so immer so ein bisschen ein Thema, aber es war nie so, dass wir gesagt haben, okay, D2C muss jetzt sofort sein. Und man muss ja auch dazu sagen, wir sind jetzt mit dem Schritt D2C zu gehen, also Direct to Customer zu gehen, sind wir First Mover bei uns in der Elektrowerkzeugbranche. Also ich glaube, die Fakten zeigen schon ganz gut, dass wir bei dem Thema noch Aufholbedarf haben und dass wir da auf jeden Fall noch auch genug Wachstumspotenzial oder beziehungsweise Potenzial allgemein haben, uns weiterzuentwickeln.
Also würdest du sagen, dass im Prinzip die Zukunft auch darin begründet liegt, dass sich vielleicht auch die Vertriebsstrukturen verändern werden? Also dass man im Prinzip dieses klassische dreistufige Vertriebsmodell, wenn du jetzt schon D2C ansprichst, dass wir hier und da wahrscheinlich auch vermutlich die ein oder andere Transformation, möchte ich es mal positiv formulieren, vielleicht auch Disruption an der anderen Stelle, wenn man es negativer formulieren möchte, oder Konsolidierung, wenn man das vielleicht so sagen, dass man diesen klassischen Hersteller, Großhändler und dann vielleicht nochmal ein Händler oder dann im Prinzip zum Verarbeiter, also zum Nutzer, dass wir das auch aus diesen Krisen, aus diesen Stapelkrisen, wie man ja auch gerne sagt, dass das vielleicht auch tatsächlich ein Zukunftsmodell ist und dass wir da noch relativ viel Bewegung sehen werden insgesamt.
Wir werden auf jeden Fall Bewegung sehen und auch da lohnt sich wieder ein Blick in die anderen Branchen. Ein Zusammenleben oder beziehungsweise ein nebenbei Existieren von Herstellershops, von Herstellerdirektvertrieben zu Händlervertrieben an die Endkunden, der besteht. Also der ist in anderen Branchen Lebenswirklichkeit und der wird auch in Zukunft die Lebenswirklichkeit in der Elektrowerkzeugbranche sein. Da führt kein Weg dran vorbei in meinen Augen. Und natürlich müssen alle ihren Platz in dem Bereich finden. Wir haben jetzt den ersten Schritt gegangen und werden sehen, wie der Markt sich weiterentwickelt.
Also ich kann mir vorstellen, wenn man jetzt mal eure beiden Aussagen zusammennimmt, dass wir nicht genau wissen, was jetzt in Zukunft kommt, dass die erfolgreichen Jahre vorbei sind und eben die Tatsache, dass wir in der Branche noch deutlich hinterher sind, hinter dem, was andere Branchen gemacht haben, dann weiß man ja auf der einen Seite, das Gute ist der Feind des Besseren und es gab keine Notwendigkeit zur Veränderung, weil es lief ja. Wenn wir jetzt in eine Phase eintreten, in der es nicht mehr so läuft, wird das ein Katalysator dafür sein, aus eurer Sicht, dass wir genau diese Entwicklung in anderen Bereichen, bei den Händlern, bei anderen Herstellern, nennen wir es einfach die Branche, dass es schneller sein wird, als es in den letzten 5 Jahren war. Und ist es dann jetzt ein guter Zeitpunkt, den Schritt als Erste zu gehen? Oder wird es einen Vorteil liefern? Oder baue ich hier gerade eine völlig falsche Hypothese auf? Ne? Korrigiert mich. Ich bin gespannt auf eure Sicht.
Jetzt müssen wir ja sagen, also die Einführung unseres Online-Shops, die ist ja nicht abhängig gewesen davon, in welcher geopolitischen Lage bewegen wir uns gerade, sondern wir sind an dem Thema seit 2015 sind wir dran. Also das ist nichts, was jetzt über Nacht gekommen ist, sondern wie gesagt, in anderen Branchen ist der Hersteller Direktvertrieb gang und gäbe. Also Spielwaren, Schreibwaren, Koffer, Mode sowieso, Parfümwaren sowieso, Computer, Elektrohaushaltsgeräte. Also es gibt keine, wir sind im Grunde genommen die letzte größere Branche, wo es bisher keinen Hersteller-Direktvertrieb gab. So, warum machen wir das? Ganz einfach, weil der Kunde es so will. Es ist ja nicht so, dass wir wach geworden sind und haben gedacht, jetzt erfinden wir einen neuen Kanal. Sondern das Ganze kommt ja auch dadurch, dass Kunden bei uns anfragen, warum kann ich nicht bei euch kaufen? Wir überlegen uns natürlich, wir haben ein Verkaufssortiment von 2500, 2600 Verkaufsartikeln. Wo sind die für den Kunden überall sichtbar? Welcher Händler hat die alle gelistet? Welcher Kunde kann jederzeit diese Produkte erwerben? Und natürlich müssen wir auch sagen, die Kommunikation direkt mit dem Kunden wird immer wichtiger. Wir leben im Zeitalter der Social Media, des direkten Austausches zwischen Händlern und Herstellern. Je mehr wir über unsere Kunden wissen, umso besser für die Kommunikation. Das bedeutet nicht, dass wir jetzt immer nur selber verkaufen wollen, ganz und gar nicht. Sondern wir wollen mit dem Kunden kommunizieren. Und der Kunde entscheidet dann nachher, wo er kauft. Und ich glaube, das ist die eigentliche Veränderung für unsere Branche jetzt, dass diese Exklusivität des Fachhandels, der gefühlt über 50, 60, 70 Jahre der einzige Zugang für den Handwerker oder für den ambitionierten Heimwerker war, dass es diesen Zugang eben nicht mehr so exklusiv gibt. Sondern die modernen Technologien, also spätestens das Smartphone, die Tablets, also seitdem wir mobil unterwegs sind, haben dazu geführt, dass Kunden aller Couleur sich informieren. Und zwar online, gerne auch direkt beim Hersteller. So, das führt dazu, dass eben in den Konsumgüterbranchen dann eben auch dann als nächster Schritt der Direktvertrieb gekommen ist. Weil der Kunde fragt sich, wenn ich auf der Homepage des Herstellers geguckt habe, warum muss ich jetzt hier wieder weg, um woanders die Ware zu bekommen? Das ist das für den Kanal online, was aber sicherlich weiterhin eine ganz hohe Relevanz haben wird, und davon bin ich persönlich überzeugt, ist der stationäre Kanal. Also wir reden immer über dieses Online oder Offline. Daran glaube ich nicht, sondern ich bin überzeugt davon, der Kunde entscheidet situativ unterschiedlich, welches Produkt er wo kauft. Und das führt dazu, dass ein Handwerker am Montagmorgen zu seinem Fachhändler fährt, weil er dort Ware sofort abholen möchte, weil er dort den sozialen Kontakt genießt, weil er dort auch sich nochmal ein Produkt vorführen und beraten lässt. Und im Verlaufe der Woche bestellt er andere Produkte online oder es kommt der Kollege aus dem mobilen Direktvertrieb vorbei, lässt Pakete in der Werkstatt. Das ist die neue Lebenswirklichkeit, dass wir ein Nebeneinander der Verkaufskanäle sehen werden. Und hier wieder, in anderen Branchen haben wir das bereits.
Okay, da waren jetzt viele Punkte
drin. Sehr viel, ja.
Ich fange vielleicht hinten an. Du sagst, wir werden ein Nebeneinander der Vertriebskanäle erleben. Ist das aber nicht auch so ein bisschen, ich sag mal jetzt mal böse formuliert, Beschwichtigungstaktik, dass euch die Händler jetzt noch wohlgesonnen sind? Weil ich meine, rein faktisch hat ja aktuell die guten Handwerker haben ja eigentlich kaum Zeit, um irgendwo hinzufahren und sich was anzugucken, sondern die ist ja morgens 7:30 die erste Baustelle und dann machen sie bis Feierabend. Ne? Und dann haben wir gerade aktuell auch gerade im Handwerksbereich die 4-Tage-Woche-Diskussion, wo ja jetzt erste Handwerksbetriebe auch aus dem Heilbronner Raum, aus dem ich komme, jetzt vorpreschen und hier einführen. Also das ist vielleicht, wenn man es jetzt überspitzt formuliert, eine etwas romantische Vorstellung, weil faktisch ist es doch auch so, dass der Fachhandel per se, also ist eine steile These von mir, selbst zu wenig Innovation in den Markt gebracht hat in den letzten Jahren. Also sein Geschäftsmodell ist immer, ich habe Ware, ich habe geschultes Personal, was aber teilweise nicht nur auf einer Marke, sondern auf mehreren Marken geschult ist. Und ich habe im Endeffekt die Möglichkeit, dass du auf dem Weg zur Baustelle bei mir vorbeifahren kannst. Ja? Aber jetzt mal rein Zukunft des Handels gesprochen, ist ja dieses Modell einfach ein Auslaufmodell, weil die Verfügbarkeit von Ware, okay, kann noch vielleicht, wenn es wirklich kritisch ist und die Baustelle steht, ja, kann ein Punkt sein, aber heutzutage 24, 36 Stunden irgendwie Lieferung hast du relativ häufig, also ist ja auch aufgrund der Logistik, wir haben eure Logistik hier auch betrachten dürfen und durchlaufen können. Also ist es nicht auch so, dass diese romantische Darstellung, die verschiedenen Vertriebskanäle nebeneinander, ja, stimme ich zu, aber faktisch ist doch auch, dass wenn der Fachhandel hier nicht wirklich für sich irgendwie einen Weg findet, ob er entweder jetzt zum Logistiker wird, also zum Fulfiller, oder vielleicht selber irgendwo in Herstellerambitionen einsteigt. Das kannst du aber nur machen, wenn du Wirt heißt oder ähnlich groß bist. Das kann der lokale Fachhändler vor Ort hier gar nicht leisten. Also ist es nicht einfach auch aktuell durch die Zeit ein Punkt, wo man als Hersteller den D2C-Schritt gehen muss, weil man sonst eben irgendwann selber auch sein Geschäft gefährdet sieht?
Ja, also ich würde jetzt nicht von gefährdet sehen sprechen. Also ich glaube weiterhin daran, an dieses Nebeneinander. Lass uns mal einen Blick werfen auf die Kundenstruktur, zumindest jetzt bei Festool. Der typische Festool-Kunde ist ein Handwerksbetrieb, 2 bis 15 Mitarbeiter. Das heißt, wir reden hier nicht über Strukturen, wo es einen Profi-Einkauf gibt. Wir reden hier nicht über E-Procurement, wir reden nicht über feste Listungen. Also dieses automatische Abrufen von Mengen bei Erreichen von bestimmten Beständen im eigenen Lager und dann wird automatisch der Nachfüllauftrag getriggert. Wir beobachten, dass der Handwerkskunde sehr konsumnah einkauft. Und das bedeutet, dass er sehr wohl den Online-Kanal immer mehr nutzt. Ja, Ohne Frage. Also die Informationsbeschaffung läuft, egal in welcher Altersklasse, im Handwerk über Mobile Devices, das wissen wir. Da gibt es wenig Zweifel drüber. Die Einkaufsneigung, online zu bestellen, das ist wiederum situativ unterschiedlich, weil wir reden hier über Betriebe, die gewachsene Bindungen zu ihrem Handel haben. Und dieses, der Handel macht zu wenig, das wäre mir jetzt wiederum zu platt. Das wäre jetzt schwarz-weiß. Im Sinne von, es gibt nur Händler, die nichts können. Nein, das ist überhaupt nicht wahr. Sondern es gibt ja ganz, ganz viele, die ganz, ganz viel auch in der Vergangenheit sehr gut gemacht haben. Nach meinem Bauchgefühl, viele von denen haben vergessen, sich das von ihren Kunden bezahlen zu lassen und haben das eingepreist in einen Verkaufspreis für das Produkt. Das ist das, was heute jetzt in Schieflage gerät, weil der Kunde auf einmal Transparenz hat. Wir sind wieder wie vor 2.500 Jahren in der attischen Polis. Wir haben den vollkommenen Markt. Alle Anbieter, alle Nachfrager können zur selben Zeit das Angebot sich sehen. Und der Endkunde fragt natürlich, warum gewisse Aufschläge auf Produkte für das reine Vermitteln von A nach B erhoben werden. Und da bin ich bei dir, Daniel, das wird sich auf Dauer nicht ausgehen, sondern da muss mehr kommen. Dieses Mehrkommen können sehr wohl Dienstleistungen sein, die der Handel erbringt. Das kann Richtung spezielle Logistikthemen sein, das können Konfektionierungsthemen sein, das können Vorarbeitenthemen sein, kann auch eine Lieferantenkonzentration sein im Sinne von, dass der Handel dann schon das Sourcing auch für bestimmte Produktbereiche übernimmt. Und da sehen wir, dass es ja auch Händler gibt, die sich in diese Richtung entwickeln. Nichtsdestotrotz, dieser Paradigmenwechsel von heute auf morgen, der Handwerker geht nicht mehr zum Fachhändler, sondern kauft nur noch online, das sehe ich nicht. Und dann, da glaube ich an das Nebeneinander der Kanäle.
Vielleicht kann ich da auch noch aus einer E-Commerce-Brille ergänzen. Ich glaube, es ist heute für Hersteller und für Händler einfacher als je zuvor, einen Online-Shop zu eröffnen. In der Regel sind es wenige Klicks und ich habe einen Online-Shop live. Trotzdem glaube ich, dass Hersteller und Händler, egal in welcher Branche, ob unsere Branche oder andere Branchen, jeder muss sich langfristig die Frage stellen, was ist meine Daseinsberechtigung mit meinem Online-Shop? Und die Daseinsberechtigung, die Antwort auf die Frage, das können sehr, sehr viele verschiedene Sachen sein. Ich bin aber davon überzeugt, dass wenn deine einzigste Daseinsberechtigung beispielsweise nur der Preis ist, dass du sagst, okay, ich gehe nur über den Preis, dann wirst du langfristig nicht, also wird online im Endeffekt nicht der Kanal sein, der dich über Wasser hält. So. Die Frage haben wir uns auch gestellt, was ist eine Daseinsberechtigung von einem Festool-Online-Shop? Da geht es darum, dass wir die 2.700 Produkte, die wir haben, plus die 14.000 Ersatzteile, die wir haben, alle in einem Shop anbieten können, dass wir sagen können, okay, man kann eine Maschine bestellen und gleichzeitig kann ich noch Ersatzteile bestellen. Und genauso bin ich aber auch überzeugt, dass es für die Händler sehr, sehr viele sogenannte Value Propositions oder beziehungsweise Daseinsberechtigungen oder beziehungsweise Punkte gibt, wo sie ihren Online-Shop quasi darstellen können, dass Kunden auch beim Händler oder beim Händler einkaufen wollen. So. Und ich glaube, die Frage muss sich jeder Online-Shop stellen und ich hoffe, dass sich noch viele diese Frage stellen werden.
Ich möchte hier auch noch einen Haken bei der Stellenthese, die du hier in den Raum geworfen hast, die hier auch für gute Diskussionen sorgt. Ich glaube da auch nicht dran, dass es nur noch diesen Online-Shop-Käufe geben wird, weil einen Punkt haben wir auch noch gar nicht besprochen. Und zwar, man muss ja auch sagen, Festool ist hier in einer sehr komfortablen Situation mit der Tatsache, dass es eben Produkte hat, die über den C-Artikelbedarf hinausgehen. Dass es eben für die Anwender in dem Fall eben A-Produkte sind, die strategisch notwendig und wertvoll sind in der Erbringung ihrer Dienstleistung. Es gibt ja aber auch einfach noch viele andere Produktsortimente, wo ich einfach schnell, günstig, ohne viel Aufwand beschaffen will und einen Mischbedarf habe. Einen Mischbedarf werde ich eben im Festool-Online-Shop nicht decken können. Ja, also das ist eben auch eine Wahrheit. Ne? Man muss jetzt aber vielleicht auch einfach fragen, hat man das als Hersteller vielleicht verpasst, diesen Kundenzugang sich früher zu erarbeiten? Weil sonst hätten wir nicht solche Zahlen, dass 43% der in einer Studie der befragten B2B-Einkäufer nutzen B2C-Marktplätze, um ihren Bedarf zu decken. Ja, und dann ist dieser Kundenzugang, den exklusiv der Handel hatte, ist dann abgewandert in Teilen zu den großen bekannten Plattformen. Und wäre das nicht von Anfang an vielleicht ein Schritt gewesen, den man als Hersteller hätte gehen müssen?
Ja, hätte man. Also, was du sehr schön beschreibst, ist ja hier die Veränderung, die grundlegende Veränderung des Beschaffungsverhaltens der Kunden. So, das ist ein gesamtgesellschaftliches Phänomen, was wir haben. Also vor, die Älteren werden sich erinnern, es gab Zeiten, da hat man im deutschen Handel nicht Preise verhandeln können. Es gab mal ein Rabattgesetz. Das ist erst 2001, 2002 gefallen. Ja, und bis dahin war es im Fachhandel nicht möglich, einen individuellen Preis zu verhandeln. Selbst beim Automobilkauf nicht. Also wir kommen jetzt aus einer Phase, wo wir es gewohnt waren, in einer bestimmten Art und Weise einzukaufen, eben die Exklusivität über den Handel. Und wir sehen jetzt, dass der Kunde viele verschiedene alternative Zugänge hat. So, und der Kunde nutzt diese Zugänge. Und sich jetzt auf diese Veränderung einzustellen, ja, hätte man aus Herstellersicht vielleicht vor 10 Jahren, also muss man sagen, es gab ja schon vor 15 Jahren Hersteller, die mit dem Direktvertrieb begonnen haben. Eben nicht in unserer Branche. Ja. So, die sind auf diesen Zug aufgesprungen. Hätten wir als Festool das tun müssen? Ich glaube nicht. Wir waren vor 10 Jahren definitiv nicht so weit. Da hatten wir unsere Hausaufgaben systemseitig nicht gemacht. Vom Vertriebssystem waren wir noch nicht hundertprozentig aufgestellt. Wir hatten das Thema Pricing noch nicht abschließend konzipiert. Eine wichtige Basis für uns ist ja, dass wir mit einem einheitlichen europaweiten Preis- und Konditionssystem unterwegs sind. Wir haben ein selektives Vertriebssystem. Das waren zwei, ich sage mal, Once-in-a-Lifetime-Projekte, die jedes für sich schon eine enorme Energie beansprucht haben. Bin der Überzeugung, dass wir da nicht schlecht beraten waren, viele kleine Schritte zu machen. Und dann sind wir jetzt halt im Jahre 2022 mit dem D2C-Thema nach draußen gegangen, können jetzt aber auch sagen, dass der Shop gut funktioniert. Wir können jetzt auch sagen, dass die Kundenresonanz sehr positiv ist. Und wir können auch sagen, dass wir innerhalb des Unternehmens eine sehr, sehr hohe Akzeptanz gefunden haben.
Und also ich glaube an der Stelle ziehen, aber man darf ja auch nicht unerwähnt lassen, dass ihr schon mal einen gewissen Plattformansatz versucht habt, gemeinsam mit anderen Herstellern, Procato, was man dann nach einer gewissen Zeit eben gemerkt hat, dass es in der Konstellation eben nicht funktioniert hat. Aber es war ja durchaus so, dass man da relativ früh, dass man da schon auch mal einen Versuch gewagt hat und da nicht die Augenklappen aufgesetzt hatte. Ne? Also auch wenn es damals nicht funktioniert hat, okay, das hat andere Gründe, die müssen wir heute nicht beleuchten, aber also rein vom Gedankengut her war schon irgendwie schon länger der Antrieb, dass man etwas versuchen muss. Heute macht man es jetzt über einen eigenen D2C-Ansatz, was vermutlich auch der bessere Ansatz ist, weil wenn zu viele Beteiligte an einer Plattform mitarbeiten, dann hast du eben irgendwie bei 10 Menschen 20 Meinungen und du kommst einfach nicht vom Fleck. Also wie gesagt, ich will es nicht näher beleuchten, ich will einfach nur mal erwähnen, dass wir im Prinzip ja auch an der Stelle schon auch erste Initiativen gesehen haben von euch sehr früh, die halt nicht funktioniert haben, aber ich denke, die Learnings von damals sind ja in irgendeiner Form auch auf das, was jetzt da ist, mit eingeflossen. Ne? Also das nochmal vielleicht auch für die HörerInnen da einmal glatt gerückt, dass man da nicht denkt, dass jetzt 2022 da erstmal gestartet wurde mit dem digitalen Vertrieb, sondern man hat da ja schon vorher auch mal Experimente, möchte man es nennen, Prototypen getestet. Und was wir auch kennengelernt haben, ist, das haben wir in unserem initialen Gespräch als Phil und ich uns über euch unterhalten haben wir das so nicht auf dem Schirm gehabt. Es ist ja nicht so, dass der Online-Shop jetzt das erste Tool ist, mit. Es ist ja durchaus so, dass ihr bereits vor dem D2C-Ansatz sehr aktiv mit euren Kunden im Kontakt gewesen seid oder seid über, wir haben es kennengelernt, Reparaturgarantie. Also das ist ja im Prinzip von den Kundenportal seid, also wenn man das so nennen möchte, so von außen betrachtet, habt ihr einen Kundenportalansatz gefahren. Ihr habt gesagt, wir bilden jetzt erstmal einen Service ab, gucken, wie es tut, sammeln da Erfahrungen auch in der direkten Interaktion und darauf basieren, gucken wir, was wir noch machen, oder?
Absolut. Also dieses Thema Garantiekartenabwicklung, das kennen wir seit Festool seit weit mehr als 10 Jahren. Das heißt, darüber waren wir immer schon im Kontakt mit unseren Kunden, ja, weil eben jetzt gerade dieser Servicefall für uns insofern wichtig ist, dass wir da dem Kunden eben die bestmögliche Erfahrung bieten wollen. Ja, also sei es dadurch, dass wir 3 Jahre Vollgarantie bieten, wir haben eine Garantie 10 Jahre Ersatzteilverfügbarkeit ab Auslaufen der Maschine, wir haben einen Diebstahlschutz, den wir anbieten, wo der Kunde im Verlustfalle für nur 100 Euro Selbstbeteiligung von uns ein neues Gerät bekommt, wenn das Gerät innerhalb einer gewissen Zeit abhanden kommt. Also das sind alles Zusatzdienstleistungen, die wir immer schon angeboten haben und auf Basis derer wir mit dem Kunden in Kontakt standen. Da hat uns natürlich jetzt die DSGVO vor einigen Jahren keinen Gefallen getan, weil die Daten sind mehr oder aus der Vergangenheit sind für uns mehr oder weniger unbrauchbar. Stichwort Werbeeinwilligung. So, und wenn wir darüber reden, wie kommen wir heute in die Situation, dass wir mit dem Kunden aktiv kommunizieren dürfen, dann sind wir wieder an dem Thema, wo ich eben schon war, dann ist ein Online-Shop ein opportunes Mittel, um mit dem Kunden kommunizieren zu können.
Vielleicht da auch noch als Ergänzung, wir wussten über diese Garantiekarten, über die Reparaturen schon einiges oder wissen einiges über die Maschinen, die draußen im Feld sind, bei welchen Kunden sie sind, was die Kunden da damit machen, wie vielleicht die Kunden auch dazugekommen sind. Es gibt aber durchaus auch noch Felder, wo wir noch mehr über die Kunden lernen wollen. Also jetzt im Bereich Zubehörverbrauchsmaterialien, Festool hat fantastische Zubehörverbrauchsmaterialien, die im System mit unseren Maschinen sehr, sehr gut funktionieren und die auch wirklich tolle Ergebnisse liefern. Und die Frage ist ja für uns auch, welche Informationswege geht der Kunde, bevor er Zubehörverbrauchsmaterial kauft, also oder bevor er Zubehörverbrauchsmaterial für seine Maschine sich anschafft. Da haben wir bisher oder hatten wir bisher einen blinden Fleck, den wir sehr, sehr gerne füllen würden oder beziehungsweise wo wir sehr, sehr viel, gerne wissen würden, wie kommt der Kunde im Endeffekt zu seinem passenden Zubehörverbrauchsmaterial, wie müssen wir das im Endeffekt vermarkten, dass er das Festool-Zubehörverbrauchsmaterial kauft, was dann einfach im System mit unseren Maschinen super funktioniert. Und ich glaube, auch dafür ist der Festool-Online-Shop ein opportunes Mittel. Nicht, dass in Zukunft alle Zubehörverbrauchsmaterialien über einen Festool-Online-Shop verkauft werden müssen, aber wir kriegen von einem Teil von den Verkäufen Zubehörverbrauchsmaterialien einfach ein Insights über unsere Endkunden, von denen dann wieder alle Vertriebskanäle profitieren können.
Ja, darin sehe ich, was du sagst, wir haben einen blinden Fleck. Zubehöre für unsere Produkte wissen wir nicht genau die Informationswege. Was sind denn weitere Potenziale, die ihr vielleicht noch nicht genutzt seht in dem Zusammenhang? Oder wo seht ihr das Zusatzpotenzial mal ganz konkret in dem gewählten Ansatz, um jetzt mal auch so langsam die Brücke in das Thema D2C-Strategie zu schlagen, mit dem wir uns ja auch noch tiefer auseinandersetzen wollen? Also Wo seht ihr ungenutzte Potenziale in dem, was ihr heute an Infrastruktur vorfindet?
Ja. Also ein Thema, das uns maßgeblich umtreibt, ist das Thema Akkugeräte. Also hier sehen wir den Shop auch als Marketinginstrument, um darauf hinzuweisen, dass wir bei Festool mittlerweile eine sehr hohe Akkukompetenz aufgebaut haben. Wichtig für uns ist, dem Kunden zu zeigen, dass er von uns Akkumaschinen bekommen kann ohne Leistungsverlust. Das heißt, unser Anspruch ist, dass unsere Akkumaschinen genau dieselbe Leistung bringen wie ein bisher traditionell kabelgeführtes Gerät. So, darüber haben wir in der Vergangenheit relativ wenig gesprochen. Das ist etwas, was wir jetzt sehr viel mehr tun wollen. In der Tat, alle unsere neuen Produkte, die wir gerade in den Markt bringen, sind auf Akkubasis. Also da ist die mobile Tischkreissäge CSC50 zu nennen, die wir gerade in diesen Tagen in den Markt einbringen. Auch unser Exoskelett, das im Herbst kommen wird, das war jetzt das Messe-Highlight, was wir in Hannover und in München auf der Messe hatten. Auch das ist auf Akkubasis. Hierüber müssen wir als Festool sehr viel mehr reden, um dem Kunden aufzuzeigen, was wir in der Lage sind zu leisten. Und Michael hat es gesagt, Verbrauchsmaterial, Zubehör. Der Charme von Festool erschließt sich im System. Es ist nicht die nackte Maschine, sondern es ist das Zusammenspiel aller Komponenten, gerne auch mit Komplementärprodukten, die dann eben zur optimalen Lösung des des Anwendungsproblems führen. So. Und da ist sicherlich der Shop für uns ein Medium, wo wir darauf hinweisen wollen, eben über Cross-Referenzen. Du hast dieses gekauft, hast du auch mal daran gedacht, das und das von Festool mitzuprobieren?
Das im Prinzip, was ihr gerade auch schön umschreibt, das Thema Zubehör, also im System sind wir stark, das ist dann auch ein gewisser Login-Effekt, den man erzielt. Also ich denke mal, wenn jemand mal in eure Welt eingetaucht ist und erkennt, welche Vorteile es hat, dann ist es natürlich schon sehr, sehr positiv. Und was ich eben auch sehr spannend fand, ist im Endeffekt, wenn die Maschine registriert ist, dass man dann sehr einfach verschiedene Kaufprozesse oder eben auch Reparaturprozesse dann anstoßen kann. Also dass sie auch dieses Thema Ease of Use, wie es Neudeutsch heißt, also niedrige Interaktionsbarrieren direkt aus der App heraus, oder wenn du auch, wie du vorher angesprochen hast, denn die kleine Zielgruppe, dass es nicht der 100-Mann-Betrieb ist, sondern irgendwie der Handwerksbetrieb mit 5, 6 Leuten, dass dann abends der Werkstattmeister vielleicht dann noch irgendwie nach Feierabend da irgendwie noch ein paar Aufträge losdonnert und er ganz genau weiß, kann ich alles über die App machen. Ne? Also ich glaube, da habt ihr auch vom Ansatz her ja ein Modell gewählt, dass ihr sagt, im Nebeneinander mit dem Fachhandel bieten wir eben auch die Kanäle an, damit man mit uns interagieren kann und dieses System dann auch am stärksten zum Tragen kommt. Ne? Also was mich sehr eindrücklich, Michael, als du erzählt hast, dein Einstieg im Vorgespräch bei Festool war ein Online-Marketing-Automation und erstmal nach 2,5 Jahren, wenn die Garantie vorbei, kurz vorm Ende ist, dass man einfach nochmal allen sagt, hey, schick doch mal dein Gerät ein, wir kontrollieren es nochmal, kostenlos. Und das zeigt, glaube ich, auch so ein bisschen euer Empfinden und weil, vielleicht um jetzt auf diese Brücke auch noch weiterzukommen, quasi dieses Kundenfokussierte. Also es ist ja nichts, was aus dem Internen heraus entsteht, sondern wo ihr auch sehr genau am Markt seid. Ihr seid sehr, sehr tief in den Prozessen eurer Kunden drin, bindet die aber auch sehr tief in eure Prozesse mit ein. Das finde ich in Einblick nochmal an der Stelle auch ganz spannend aus der strategischen Sicht, weil das dann im Prinzip dann ganz gut überleitet auch zu unserem D2C-Thema, was wir gleich noch stärker beleuchten wollen.
Ja, ganz grundsätzlich ist es mir auch schon aufgefallen in unseren Gesprächen heute, dieser Kundenfokus. Und ich möchte jetzt mal so mitnehmen als Fundament dafür und dann auch euch wieder das Wort geben. Was war denn jetzt ganz konkret der Grund beziehungsweise auch der Auslöser dafür zu sagen, jetzt ist für uns der Zeitpunkt gekommen, diesen Schritt zu gehen und wir gehen jetzt damit auch so proaktiv an die Öffentlichkeit und auch nicht unterm Deckmäntelchen, sondern wir sagen, wie es ist.
Also letzteres ist Teil unserer Unternehmensphilosophie. Also dieses unterm Tisch irgendwas machen, das ist nicht Festool. Also wenn wir mit einem Thema im Markt unterwegs sind, dann kommunizieren wir das klar und deutlich, dann kommunizieren wir das auch mit genügend Vorlauf. Da gibt es dann keinen Grund, weshalb wir uns verstecken müssen. Also diese Thematik mit dem Festool Online-Shop kommt eben maßgeblich aus der Nachfrage einzelner Kunden, die immer wieder hier angerufen haben, auch vor Ort bei unseren Besuchen, die gefragt haben, Mensch, ich möchte bei euch kaufen, warum kann ich das nicht? So, und wir haben immer gesagt, nein, unser Kanal ist exklusiv der Fachhandel. So, das haben wir über mehrere Jahre haben wir das so mitgenommen. Und dann sind jetzt halt in den letzten Jahren die Anzahl der Anfragen immer mehr geworden. Was insofern keine Überraschung ist, weil wir haben ja eben gemeinsam festgestellt, das Einkaufsverhalten unserer Handwerker ist sehr Privatkunden ähnlich, wie wir auch einen relativ hohen Anteil an ambitionierten Heimwerkern haben. Also Leute, die hobbymäßig Spaß daran haben, mit dem besten Werkzeug zu arbeiten. Und die sind es gewohnt aus anderen Lebensbereichen, dass sie beim Hersteller direkt einkaufen können. Ich habe eben, gehen wir in Stuttgart hier am Samstag in die Einkaufsstraße, dann finden wir dort einen sehr prominenten Hersteller von Füllfederhaltern. Direkt im Nebengebäude sitzt ein Hersteller von hochwertigen Koffersystemen. Und wieder 3 Straßen weiter sitzt ein schwäbischer Anbieter von Bestecken und Töpfen, Pfannen, Porzellan. Und alle 3 Marken sind 100 Meter daneben in einem großen Stuttgarter Kaufhaus sehr prominent erhältlich. Das ist das, was ich sagte, dieses Nebeneinander der Kanäle ist für uns als Konsument, als Privatkunde selbstverständlich Und wir verstehen nicht mehr, warum ich mit einem Hersteller nicht mehr direkt Kontakt aufnehmen kann. Und es gibt Kunden, das ist nicht die Masse, aber es gibt Kunden, die haben auch einfach Angst davor, das falsche Produkt zu erwischen. Die sagen, nein, wenn ich beim Hersteller kaufe, dann bin ich sicher, da wo Festool draufsteht, ist dann auch Festool drin, das ist Originalware. Die haben in ihrem Einkaufsprozess sich sehr intensiv mit unserem Unternehmen auseinandergesetzt. Die wollen gar nicht mehr weggeschickt werden in ihrer Customer Journey. Die wollen nicht mehr in ein Shop-System abzweigen, von dem wir nicht wissen können, nicht wissen dürfen, was wird dort angeboten. Führt der Händler dann wirklich den Kunden, der sich stundenlang mit uns befasst hat, zum Kaufabschluss eines unserer Produkte oder kommt da nicht ein Angebot eines Marktbegleiters? Das ist absolut legitim, so funktioniert das, aber das ist natürlich nicht unser Interesse. Und das waren die Gründe, weshalb wir gesagt haben, wir wollen jetzt mit dem eigenen Angebot raus. Wie gesagt, uns treibt um, wo ist das gesamte Festool-Sortiment erhältlich? Wir haben das in stationärer Form sehr prominent in der Schweiz jahrelang pilotiert. Dort haben wir 7, 8 World of Festools, also stationäre Ladengeschäfte, wo der komplette Festool-Verkaufskatalog am POS erhältlich war. Das haben wir in Deutschland nicht. Da glauben wir auch, dass das in der Form so nicht zeitgemäß ist. Aber in einer Online-Präsenz das gesamte Sortiment verfügbar zu machen, das ist etwas, das ist unser Anspruch. Und wenn wir uns angucken, wir geben Festool ein auf berühmten amerikanischen Marktplätzen, dann finden wir selbst dort nicht alle unsere Produkte. Über unsere Händler auf dem Marketplace sind wir dort sehr prominent vertreten. Ja, das haben wir. Aber auch dort der Longtail, die Spezialprodukte, die nachher die wirklichen Problemlöser sind. Wir haben über das System gesprochen. Das, was den Kunden umtreibt, ist, der hat ein Problem und der sucht dafür die Lösung. Wir haben die Lösung, sind aber unter Umständen mit dem Produkt nicht im Markt präsent. So, und das ist dann der letzte Punkt gewesen, weshalb wir gesagt haben, jetzt ist Zeit, dass auch wir Festool direkt anbieten.
Vielleicht da noch als kleine Ergänzung dazu, wir hatten ja die Kommunikation oder beziehungsweise es war immer so, dass wir darauf hingewiesen haben, dass Kunden bei uns direkt bestellen wollen. Das sind keine leeren Phrasen, sondern jetzt sind wir 2 Monate nach Start irgendwie, wissen wir auch, dass die Bestellungen über das komplette Sortiment im Endeffekt auch bei uns reinkommen. Also welchen Grund auch immer der Endkunde dann hat, zu uns zu kommen. Also das heißt, das Thema, was der René angesprochen hat, dass er halt die 100%ige Garantie haben will, dass es von dem Hersteller ist, dass er das vielleicht schnell haben will oder genau das Produkt, was er jetzt gefunden hat, sei mal dahingestellt. Da werden wir jetzt noch mehr rausfinden, was so tatsächlich die Gründe sind. Aber es ist so, dass über alle Produktsortimente im Endeffekt Waren bei uns direkt gekauft werden.
Für mich steht das Ganze so ein bisschen unter dem Thema Akzeptanz. Ja? Also auch zu akzeptieren, dass der Anwender bei euch direkt kaufen will. Dass sich sein Kaufverhalten, sein Rechercheverhalten verändert hat. Vorhin hattest du gesagt, René, auch intern wird diese Strategie getragen. Dafür gibt es Akzeptanz. Und ihr habt auch gesagt, das ist ja auch kein Projekt, was gestern entstanden ist und im Hinterzimmerchen entstanden ist, sondern mich würde da auch noch interessieren, wie schafft man das denn jetzt? A, intern die Akzeptanz für das Projekt und die Strategie zu bekommen und B, auch innerhalb der Vertriebsorganisation und Vertriebskanäle, da könnte ja Spannung entstehen. Ja, wie schafft man da diese interne Akzeptanz?
Also das, als wir vor, das war 2015, als wir das erste Mal über den eigenen Online-Shop intern im Vertrieb gesprochen haben, gab es natürlich Kollegen, die haben erstmal das Gesicht verzogen.
Also vor 8 Jahren ist dieses Thema zum ersten Mal auf den Tisch
gekommen. Wir haben uns konzeptionell vor 8 Jahren damit zum ersten Mal befasst. Also es kommt interessanterweise, das Thema ist bei uns im Hause nicht technikgetrieben, sondern es kommt aus dem Vertrieb selber. Also wir saßen mit Vertriebsführungskräften zusammen und hatten externe Beraterunterstützung und hatten dann einige Schlagworte, von denen wir davon ausgingen, das sind die Bereiche, da geht es in der Zukunft hin, auch in unserer Branche. So, und dann stand da auf einmal Festool-Shop. Und dann sagten damals einige Kollegen, oh, das können wir nicht machen. Das geht nicht. Warum kann man das nicht machen? Ja, dann werden wir Konkurrenten unseres Vertriebskanals. So. Natürlich ist das formal eine Konkurrenz. Aber wenn wir nur das machen würden, was jetzt andere von uns erwarten, oder generell, wenn es keine Veränderungen gäbe, dann würden wir alle noch mit dem Pferdekarren irgendwo durch die Wälder ziehen. Also es gibt Momente, da entwickeln sich Themen halt weiter. Und die Technologie hat es für den Kunden möglich gemacht, anders einzukaufen als in den Jahrzehnten zuvor. So, wir nutzen diese Technologie, wir nutzen die Erfahrung aus anderen Produktbereichen. Gesagt, Sportartikel oder Elektrohaushaltsgeräte, da war das schon vor 10 Jahren kein Thema mehr, da war das durch, da war das erledigt. Und da stellt man sich die Frage, warum sollte das in unserer Branche anders sein? So, und wenn man dann mit den eigenen Leuten darüber redet und aufzeigt, was passiert hier eigentlich, was machen wir, was ist unser Zielbild, dann bekommt man Verständnis. Und zwar, das Erste ist, dass man technologisch versteht, wo geht da die Reise hin? Dass man strategisch aufzeigt, hier war ja immer dieses Horrorgebilde, irgendwann verkauft Festool nur noch online. Festool macht 100% Direktvertrieb. Nein, also nichts liegt uns ferner. Warum liegt uns nichts ferner? Weil es nicht dem entspricht, was der Kunde will. Sondern wir sind da, wo der Kunde uns erwartet. So, und wenn der Kunde uns in einem eigenen Online-Shop erwartet, dann müssen wir da hin. So, und das war das, was wir halt intern in vielen Meetings, in vielen Gesprächen aufgezeigt haben. Wir haben uns immer wieder externe Unterstützung geholt. Wir haben Branchenexperten gehabt, auch aus eurem Umkreis. An der Stelle liebe Grüße an Lennart Paul. Ich glaube, das darf hier an der Stelle gesagt werden. Wo eben genau dieses Thema analysiert wurde. Was kommt da auf uns zu? Oder was würde passieren, wenn wir es nicht tun? So, wenn man dann feststellt, der Kunde erwartet uns dort, ja, dann müssen wir sagen, so, und jetzt machen wir das. So, das war dann der Startschuss vor rund 2,5, 3 Jahren, wo wir das institutionalisiert haben im Hause Festool und wo wir gesagt haben, so, jetzt, das ist unser Anforderungsprofil, das wollen wir können, wenn wir in den Markt rausgehen. Und wir sind rausgegangen zu einem Zeitpunkt mit der Information, also ihr habt ja dankenswerterweise euren Podcast über uns gemacht, da kannten wir uns noch gar nicht. Das haben wir im September kommuniziert, wo wir den Shop in einer Testversion erst 2 Monate später live geschaltet haben und in der vollen Funktionalität erst im März diesen Jahres. Also uns kann niemand vorwerfen, wir hätten hier ein U-Boot und wären ja irgendwie versteckt unterwegs, sondern ganz im Gegenteil, wir sind sehenden Auges in die Kommunikation, wir haben das sehr prominent erklärt, weil wir nehmen auch für uns in Anspruch, dass wir erklären können, was wir hier tun. Es ist nicht, dass wir den Handel ärgern wollen, nein, überhaupt nicht, sondern ich wiederhole das zum wiederholten Mal, der Handel wird noch auf viele, viele Jahre für Festool der wichtigste Vertriebskanal sein. Ja, aber es ist eben nicht mehr der einzige. Daran muss man sich gewöhnen. Es gibt Händler, die können damit sehr gut umgehen. Es war sehr beeindruckend in der Kommunikation. Da gab es Gespräche, wo einzelne Händler sagten, oh, wenn ihr jetzt direkt gebt, dann könnt ihr ja auch gewisse Dienstleistungen für uns zukünftig erbringen oder besser erbringen. Wo wir sagten, ja, in der Tat, das steht auch bei uns auf der internen Themenliste. Es gab aber genauso gut dann Händler, die sehr dogmatisch Verbände, die sehr dogmatisch darauf reagiert haben, nach dem Motto, es kann nicht sein, was nicht sein darf. So, das entspricht halt nicht der Lebenswirklichkeit draußen im Markt. Das muss man dann eben ertragen können. So, und das waren viele, viele Diskussionen, die jetzt auch unsere Mitarbeiter draußen im Außendienst dann führen mussten. Und genau aus dem Grund war es so wichtig, dass die alle zutiefst überzeugt sind von dem, was wir hier tun. Und da müssen wir sagen, da haben wir nicht alles ganz falsch gemacht, sondern da haben wir intern bei Festool eine sehr hohe Akzeptanz erreichen können, schon in der frühen Phase.
Vielleicht das noch ergänzend, die unabhängig davon, wo man eine D2C-Abteilung ansiedelt oder eine E-Commerce-Abteilung ansiedelt in einem Unternehmen, es ist extrem wichtig, dass der Vertrieb dahinter steht. Ich glaube, da hat der René gerade wieder ein eindrucksvolles Plädoyer gehalten dafür, wie auch die Kommunikation dann von ihm war, von den Außendiensten an die Händler. Andererseits ist es auch wichtig, dass es in der Unternehmensstrategie verankert wird. Also wir haben gesagt, dieses Thema D2C ist für uns sehr relevant für die nächsten Jahre. Und dann tut man sich auch später in der Kommunikation intern leicht. Also es war jetzt die eine Brille, dass wir sagen, okay, extern müssen wir unsere Partner informieren und mit denen kommunizieren, was im Endeffekt hinter dem Schritt steht. Ich muss aber natürlich auch intern die ganzen Kollegen mit abholen, weil im Endeffekt haben wir sehr viele Jahrzehnte extrem erfolgreich B2B-Business betrieben und haben da viele Prozesse etabliert, die jetzt natürlich in einem D2C-Kontext vielleicht ein bisschen anders werden, vielleicht ein bisschen ja, einfach anders gehandelt werden müssen. Und ich glaube, dafür war es elementar, dass wir sagen, okay, wir konnten einerseits den Vertrieb voll hinter uns wähnen und da gab es immer eine klare Marschrichtung, ja, wir wollen das machen, und andererseits gab es aber auch eine Unternehmensausrichtung, dass wir gesagt haben, okay, D2C liegt voll im Fokus, und so haben dann auch die Abteilungen intern alle voll bei dem Projekt mitgezogen und was gut und einfach die Kollegen zu überzeugen, dass wir an gewissen Stellen noch Veränderungspotenzial einfach haben und es angehen müssen.
Liebe HörerInnen, das war's. Die erste Episode unserer Doppelfolge ist zu Ende. Ich denke, René und Michael haben uns hier einen sehr spannenden Einblick geben können in die Strategie, in den Ansatz, in die Implementierung des D2C-Ansatzes. Und in der zweiten Episode unserer Doppelfolge schauen wir dann ein bisschen stärker auf das Sortiment, auf vielleicht Überraschungen, die eingetreten sind, aber auch wie das Projekt umgesetzt wurde, was sonst noch so alles bei Festool passiert. Also es bleibt weiter spannend. Abonniert unseren Newsletter, hier werdet ihr wieder regelmäßig informiert. Abonniert unseren Spotify-Kanal oder auf anderen Podcast-Portalen unseren Channel, und dann bekommt ihr immer mit, wenn wir eine neue Episode announcen. Aber jetzt erstmal herzlichen Dank fürs Zuhören und schaltet wieder ein, wenn die zweite Episode der Doppelfolge mit Festool unter dem Titel Alles D2C oder was veröffentlicht wird.